Okay, hallo alle zusammen. Ich habe gerade das Go bekommen von der Kongressorganisation, dass ich jetzt ein bisschen was erzählen darf, und zwar über das Gängeviertel bzw. Arbeits- und Gemeinschaftsformen, die sich im Gängeviertel etabliert haben in den letzten Jahren. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es hier auch den Raum gibt, irgendwie ein so konkretes Projekt auch hier in diesem Kongress zu verorten. Auch noch ein Hamburger Projekt. Ganz kurz zu mir, ich selber habe Architektur und Stadtplanung studiert, heiße Michael Ziel, bezeichne meine Tätigkeitsfelder allerdings eher als Urbanist und Publizist, betreibe eine Agentur hier in Hamburg, die nennt sich Urban Upcycling. Ich bin aber von Beginn an, also seit 2009, auch Teil der Initiative Komm in die Gänge und habe es da, wenn man das so sagen möchte, mittlerweile zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Genossenschaft gebracht, die wir schon 2010 gegründet haben. Das sage ich ausdrücklich mit einem ganz großen Augenzwinkern, denn wir sind natürlich ein Kollektiv, wir sind kollektiv organisiert, wir arbeiten im Kollektiv und wer da welche Position einnimmt, ist für uns absolut sekundär. Deswegen kann ich das ruhig hier so reintragen. Zur Gliederung habe ich mir das so überlegt, dass ich einen kurzen theoretischen Einstieg gebe, der auch in erster Linie, das werdet ihr merken, mit meiner Profession als Stadtplaner so zu tun hat. Ich bin kein Ökonom, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich bin kein Soziologe. Mein Bezugspunkt ist die Stadt und ich befasse mich natürlich auch viel mit den Menschen, die in der Stadt leben und was die so tun, aber halt eben weniger aus einer soziologischen als aus einer planerischen Sicht. Und wenn wir dann die Theorie hinter uns gebracht haben, dann wird es auch ganz praktisch und mit ganz vielen Fotos. Ausgangspunkt so meines Blickes auf die Stadt ist das Konzept der urbanen Resilienz. Der Resilienzbegriff ist ja auch gerade in Bezug auf Arbeit viel verwendet. Das ist nicht so eins zu eins zu übertragen auf die Stadt oder auf die Stadtplanung. Es ist auch ein relativ neues Leitbild, ist vielleicht noch zu früh, das zu sagen, aber ein neues Konzept, was zunehmend Beachtung findet. Und man kann sagen, dass das eigentlich mindestens eine Ergänzung, wenn nicht sogar eine Weiterentwicklung des Konzepts der Nachhaltigkeit ist. Und der große Unterschied zwischen diesen zwei Denkansätzen ist, dass die Nachhaltigkeit ja in erster Linie noch versucht, Krisen vorzubeugen, indem sie halt eben zum nachhaltigen Wirtschaften, Handeln und so weiter anleitet. Die Resilienz, das Konzept der urbanen Resilienz sagt eigentlich, die Krisen können wir nicht vermeiden. Wir haben Klimakrisen, wir haben Finanzkrisen, wir haben alle möglichen Krisen. Wir müssen uns eigentlich viel mehr damit befassen, wie wir diese Krisen bewältigen können. Und übertragen auf die Stadt geht man davon aus, dass man sagt, das Einzige, was uns da übrig bleibt, ist, wir müssen die Stadt widerstandsfähig machen gegen diese Krisen, indem wir sie flexibler machen, indem wir sie anpassungsfähig machen. Denn wir wissen alle nicht, wie genau die Krisen und deren Folgen eigentlich sich auswirken und wir müssen dann schnell reagieren können. Und es gibt so ein paar ganz grundlegende Prinzipien, wie das herzustellen ist. Also da steht vor allem dran, erstmal den Verbrauch zu reduzieren, indem wir unabhängiger werden von vor allem materiellen Ressourcen. Das geht ja noch weitgehend einher auch mit dem Bild der Nachhaltigkeit. Allerdings, das muss man klar sagen, wie das diskutiert wird, dieses Konzept der urbanen Resilienz, gehen eigentlich alle Autoren und Wissenschaftler auf Distanz einer Idee von einem grünen möglichen Wachstum, sondern sagen, nein, auch grünes Wachstum ist nicht die Lösung. Wir müssen wirklich versuchen, Verbrauch auf allen Ebenen zu reduzieren und wir müssen uns auch von dieser Idee des Wachstums verabschieden. Also da gibt es große Schnittmengen zu dieser Idee der Postwachstumsgesellschaft. Dann geht es natürlich als logische Konsequenz auch darum, Ressourcen zu nutzen. Und damit sind jetzt nicht nur materielle Ressourcen gemeint, sondern vor allem auch Ressourcen in der Stadt, die wir auf einer sozialen Ebene finden, also Gemeinschaften, Nachbarschaften, soziale Netzwerke aller Art. Auch Kreativität riesengroßes Thema ja sowieso auch im Bereich der Arbeit, weil wir sagen, wenn wir Städte weiterentwickeln möchten, wenn wir urbane Resilienz gestalten möchten, sind wir auch auf die Kreativität und die Schaffenskraft vor allem auch der Stadtbewohnerinnen angewiesen. Und als eine materielle Ressource, die vor allem in meinem Arbeitsfeld auch als Architekt da immer wieder eine ganz große Rolle spielt, ist Leerstand, den es oder beziehungsweise die vorhandenen Strukturen, die wir in der Stadt haben, mit denen möglichst kreativ umzugehen und die anzupassen und sich zu verabschieden von der Idee, naja, dann reißen wir halt das Bestehende ab und bauen was Neues, weil das halt eben ja schon eine enorme Ressourcenverschwendung zwangsläufig mit sich bringt. Redundanzen schaffen. Da geht man davon aus, dass es sinnvoll ist, nicht nur eine Struktur zu haben, nicht nur eine Versorgungsstruktur, sondern ruhig gerne mehrere in einer lokalen Ebene eingebunden. Denn klar, je mehr wir Doppelstrukturen haben in der Stadt oder Dreifach- oder Vierfach- oder Fünffachstrukturen, desto sicherer sind die. Wir haben nicht das eine Energiekraftwerk beispielsweise, was ausfallen kann. Wir haben viele kleine Versorgungseinrichtungen verteilt in der Stadt. Und da geht das Konzept der urbanen Resilienz auch ein bisschen auf Abstand zu diesem Paradigma der Effizienz, wo man ja gerade versucht, im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte immer über eine höhere Effizienz Ressourcen zu verbrauchen. Das bedeutet auch eine gewisse Verabschiedung von diesem Bild. Ganz nah daran ist der Anspruch, dezentrale Strukturen zu schaffen. Da trifft ja fast dasselbe zu, was ich eben schon gerade eben sagte. Weg von Zentralität, weil das anfälliger ist, dezentrale Strukturen in der Stadt. Aber wichtig dabei ist, diese Systeme halt eben zu vernetzen, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich gegenseitig zu ersetzen. Auch sollte eins ausfallen. Und die Grundlage, um das herzustellen, da sind sich eigentlich alle Autorinnen und Autoren einig, ist auch die Selbstverwaltung, die Selbstorganisation und die Selbstversorgung der Bürgerinnen in der Stadt. Weil man einfach sagt, das sind so komplexe Handlungsfelder, das kriegen wir top-down überhaupt gar nicht hin. Das kann, wenn dann, nur ausgehen von den Menschen, die in der Stadt leben, die sie sowieso schon gestalten. Aber das müssen wir halt eben noch mehr zum Zukunftsmodell auch unserer Stadtentwicklung machen. Und wie ich schon sagte, das Ganze ist ein recht neuer Denkansatz, mit Stadt umzugehen, und es gibt auch nicht das eine Modell, wie das jetzt alles herzustellen wäre, sondern es ist ein Lernprozess, der gerade in Gang kommt, auch ein Forschungsprozess, und was dann auch dort immer wieder gefordert wird, sind halt, dass Lernräume hergestellt werden in der Stadt, wo wir lernen, wie lässt sich sowas herstellen. Aber wo halt eben auch die Menschen lernen können, so Stadt mitzuentwickeln, mitzugestalten. Und wenn ich heute das Gängeviertel vorstelle, dann gehe ich davon aus, dass das Gängeviertel unverhoffterweise genau ein solcher Lernraum oder ein solcher Möglichkeitsraum mitten in Hamburg darstellt. Einer von vielen. Das Gängeviertel, so sieht es von oben aus. Ich weiß nicht, wer ist aus Hamburg, wer kennt das Gängeviertel, dass ich so ein bisschen den Eindruck, das sind ja schon sehr, sehr viele. Okay, gut, also so sieht das, wenn man von dem Emporio-Hochhaus blickt, aus. Von oben, es sind diese kleinen zusammengedrängten Häuser, die von einer sehr größeren Bebauungsstruktur umgeben sind. So sieht mal so ein Blick von unten aus, das ist die Fabrik, das ist das, was mal unser soziokulturelles Zentrum werden wird, im Herzen des Gängeviertels. So sieht die von hinten aus, ein paar Monate nach der Besetzung. So sieht das dann im Weiteren in diesen engen Höfen aus. Insgesamt gibt es 4 Höfe, um die sich das gruppiert. Hier sieht man mal den Kontrast zu so einer Fassade irgendwie im Hintergrund. Ja, und da tut sich so einiges in den Höfen oder hat sich getan in den letzten 5 Jahren. Ich sage gleich ein bisschen noch was zur Geschichte. Ich wollte einfach erstmal so ein paar Bilder zeigen, um so einen Eindruck zu vermitteln. Ich glaube, das war der 3. Gängeviertel-Geburtstag im Jahr 2012. Aber es gibt nicht nur die großen geplanten Ereignisse, es gibt dann auch sehr viele spontane Tätigkeiten und Aneignungen und Sachen, die dort stattfinden. Kurz zur Geschichte. Also das Gängeviertel besteht aus 12 Häusern, die allesamt unter Denkmalschutz stehen, und das schon seit den 90er Jahren. Es gehört der Stadt Hamburg und liegt mitten in der Innenstadt Hamburgs. Damals, um das Viertel vermarkten zu können, hat die Stadt es leer gezogen. Es stand dann fast 10 Jahre leer und ist verfallen, trotz Denkmalschutz leider, muss man sagen. Während der ganzen Zeit war die Stadt auf der Suche nach einem Investor, der sich diesen schwierigen Gebäuden annimmt. Hat aber niemanden gefunden, schließlich dann doch. Das war im Jahr 2012. 2010, da verkaufte sie es an einen Investor im Höchstgebotsverfahren. Das Höchstgebotsverfahren, das ist so ein Hamburger Ding, was es mittlerweile nicht mehr gibt. Da hat man gesagt, wir verkaufen das an den Meistbietenden und kümmern uns gar nicht darum, groß drum, was der davor hat oder was das für Wert für die Stadt oder Stadtgesellschaft hat. Wichtig ist uns vor allem, dass wir Grund und Boden möglichst teuer verkaufen. Und entstehen sollte dann halt eben auch das übliche, Büros, Gewerberäume und Wohnungen, allesamt im hochpreisigen Segment. Eine Besonderheit war auch, Kunst sollte auch noch mit angesiedelt werden, dort im Gängeviertel, aber ich würde mal so behaupten, auf einer anderen Ebene, als sie dort heute praktiziert wird. Ganz lustig ist, dass dann die Finanzkrise, die 2009 ihren Durchschlag auch in Deutschland gefunden hat, dieser Entwicklung, diesem Projekt ein Ende bereitet hat, denn der Investor ist in Finanzierungsnöte gekommen und war gar nicht in der Lage mehr, dieses Konzept umzusetzen. Und sozusagen nicht als Krisenreaktion, aber vielleicht als eine Art Krisenopportunismus, haben dann diese Situation rund 200 Aktivistinnen und Künstlerinnen genutzt und das ganze Ding kurzerhand besetzt. Beziehungsweise so ganz kurzerhand war das nicht, dem vorangegangen ist so ein halbes Jahr subversiver Planungs- und Findungsprozess, wie man das Ganze denn macht. Und ich will da jetzt nicht so groß drauf eingehen, das ist nämlich damals sehr breit diskutiert worden, diese Art der Besetzung war eine besondere, statt reinzugehen und die Türen zuzumachen, war unser Ansatz, wir gehen da rein, machen die Türen auf, laden die ganze Stadt eigentlich ein, sich mal ein Bild von dieser historischen, einmaligen Bausubstanz zu machen und im Inneren haben sie etliche Ausstellungen, Performances, Aktionen aller Art stattgefunden, auch in den Höfen und es war wirklich ein ganz buntes Fest irgendwo zwischen Volksfest, Kunstspektakel, Besetzung, spontanes Zusammenkommen in der Stadt. Hintergrund dieser Aktion war vor allem der Protest gegen den geplanten Abriss des ganzen Viertels, denn man hatte diesem Investor, um sein Konzept möglich zu machen, zugesichert, 80% der Bausubstanz abreißen zu können, trotz Denkmalschutz. Weiterer Hintergrund dessen war, dass die Stadt unheimlich viel Geld in Projekte wie die Elbphilharmonie oder andere vermeintliche kulturelle Leuchttürme steckt, aber dabei komplett die kleinen vorhandenen Strukturen der Kunst- und Kulturschaffenden in der Stadt vernachlässigt hat. Und natürlich auch das große Problem der steigenden Mieten, sowohl für Wohnungen wie auch für Arbeitsräume. Viele Leute, die damals gesagt haben, wir machen da mit, hatten es einfach zunehmend schwer, überhaupt noch bezahlbare Wohnungen, Ateliers zu finden in der Stadt. Und viele hatten auch die Schnauze voll, von Zwischennutzung zu Zwischennutzung irgendwie sich hangeln zu müssen und immer wieder was Neues aufzubauen. Für viele war das sozusagen der letzte Versuch, nochmal in Hamburg überhaupt ein Projekt zu starten. Und wir haben damals gesagt, wenn wir es schaffen, ein Wochenende dort drin zu bleiben und ein ganz deutliches Zeichen zu setzen an die Stadt, dass sich was ändern muss, dann ist das schon mal ein ganz guter Erfolg, weil in Hamburg wird eigentlich jede Hausbesetzung innerhalb von 24 Stunden geräumt. Und wir sind heute noch da, 6 Jahre sind rum und man kann das halt eben als die erste erfolgreiche Besetzung seit 20 Jahren in Hamburg bezeichnen. Aber mehr als nur Forderungen zu stellen, haben wir damals sehr schnell angefangen, unsere Vision vom Gängeviertel umzusetzen, haben Ateliers und Werkstätten eingerichtet, die Häuser, so gut uns das halt eben mit unseren Möglichkeiten möglich war, sie instand zu setzen und erstmal vor weiterem Verfall zu sichern. Und in den letzten Jahren und auch heute ist es noch so, dass täglich Ausstellungen, Konzerte, Filmvorführungen stattfinden im Gängeviertel. Jede Woche kommen hunderte Besucherinnen ganz unterschiedlicher Couleur, nicht nur wegen den vielen Veranstaltungen, sondern auch einfach um Menschen zu besuchen oder weil sie sich für den Ort interessieren. Ich selber gebe oft auch Führungen im Gängeviertel und wir haben ein Interesse, ja mindestens aus ganz Europa, die sich diesen Ort angucken. Übrigens gerne auch in Kombination mit der Hafen City, so dass man so zwei Pole irgendwie vielleicht möglicher Stadtentwicklung mitnehmen kann aus Hamburg. Und alle Angebote, die es bisher gibt im Gängeviertel, sind kostenlos und allen offen. Eintritte, Getränke, die es da auch mal gibt und so, es basiert alles auf Spendenbasis und wir versuchen halt einfach diesen Ort möglichst offen und vielseitig zu gestalten. Das schließt auch für uns nicht die Stadtverwaltung aus, mit der wir in Verhandlungen sind seit dem ersten Tag der Besetzung und das mündete in einem Kooperationsmodell, da haben wir 2011 einen Vertrag unterschrieben, der das Ganze regelt, dass im Gängeviertel öffentliche Gelder saniert werden, die kommen jetzt nicht alle nur von der Stadt Hamburg, da kommt auch vieles von der EU, vom Bund, aber Hamburg trägt da schon einen großen Teil dran. Sie investieren dieses Geld in ihren eigenen Gebäudebestand, es sind ja ihre Gebäude, leider wurde die Sanierung über Jahrzehnte verlangt. vernachlässigt, sodass wir da einen immensen Sanierungsstau haben. Und jetzt werden dort Sozialwohnungen und Wohnateliers für rund 170 Menschen hergerichtet. Und im Zentrum entsteht halt dieses Soziokulturzentrum, die Fabrik, was ich vorhin schon gezeigt hatte. Das Besondere daran ist, dass die Initiative Komm in die Gänge bzw. der Verein, die Genossenschaft, die wir mittlerweile gegründet haben, integraler Bestandteil dieses Sanierungsprozesses sind. Das Konzept haben wir damals mitentwickelt. Wir sind aber auch in der Sanierung über eine Baukommission beteiligt, indem wir uns ja über unendlich viele Details Gedanken machen. Aber halt eben auch grundsätzlich diese ganze Frage der zukünftigen Entwicklung des Gängeviertels mitgestalten. Und wir haben uns damals mit der Stadt auch darauf geeinigt, dass nach der Sanierung in irgendeiner Form auch die Gängeviertelgenossenschaft dann für die Verwaltung, für die Selbstverwaltung dieser Gebäude zuständig sein soll. Und das ist bei allen kulturellen, baukulturellen, künstlerischen, sozialen Aspekten für uns das Allerwichtigste an diesem ganzen Modell, dass die Selbstverwaltung durch diese Institution, die wir da geschaffen wird, auch hergestellt werden. Das bedeutet für die Lebenswirklichkeit der Menschen sehr viel, darauf gehe ich später nochmal ein, aber ich möchte hier auch nochmal erinnern an diese Aspekte der urbanen Resilienz, die ich vorhin dargestellt habe, dass auch da Selbstorganisation die Grundlage ist, um sowas überhaupt umzusetzen, herzustellen. Ich hoffe, auch das kann ich gleich noch ein bisschen konkretisieren. Aus aktuellen Gründen kann ich an der Stelle nicht anders, als auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir da gerade immense Probleme haben, dieses Modell auch umzusetzen, wie es damals festgeschrieben wurde in der Kooperationsvereinbarung. Die Hamburger und Hamburgerinnen hier haben es vielleicht auch aus der Zeitung ein bisschen mitbekommen, dass es da ganz schön knirscht. Man kann einfach, denke ich, kontrastieren, dass die Stadtverwaltung mit den Instrumenten, die ihr zur Verfügung stehen, es sehr schwer hat, solche Modelle, vielleicht auch solche Infrastrukturen überhaupt umzusetzen. Da musste ich sehr oft dran denken, als ich eben Jeremy Rifkin gehört habe, der viel von Infrastrukturen 2.0 zu Infrastrukturen 3.0 gesprochen hat. Wenn man, sage ich mal, bestehende Gesetze, die in erster Linie aus den 70er und 80ern noch der Stadtteilsanierung stammen, von heute nimmt, merkt man doch sehr stark, dass diese ganzen Regelungen und Förderinstrumente nicht adäquat sind, um solche neuen Ansätze, wo Bürger und Bürgerinnen versuchen, Stadt selbst zu entwickeln, noch geeignet sind. Letztendlich die Städte aber auch sehr stark daran gebunden sind und das eine riesengroße Aufgabe ist, das zusammenzubringen. So, jetzt habe ich nochmal zur Abwechslung ein paar Bilder, die ich zeigen möchte. Hier mal ein paar Innenaufnahmen. Das ist die Fabrik zum Beispiel vor der Sanierung, wo gerade eine Ausstellung stattfindet. Das ist unsere heißgeliebte Yuppie-Bar, das Wohnzimmer des Gängeviertels. Diese beiden Gebäude sind beide gerade in der Sanierung und deswegen nicht zu nutzen, sollen aber beide auch dieses Jahr fertiggestellt werden und dann halt eben in die Verwaltung der Genossenschaft übernehmen. Das ist so ein Bild einer unsanierten Wohnung in den oberen Geschossen. Ich habe es mal mit reingenommen, um nochmal zu verdeutlichen, warum wir eigentlich es am allerliebsten hätten, dass möglichst wenig an diesen Räumen verändert wird. Aber da ist zum Beispiel schon so ein Problem. Ich hatte es ja gesagt, die öffentliche Hand steckt viel Geld in die Sanierung und damit einhergehen jede Menge Anforderungen an Wärmedämmung und wie das alles neu gemacht werden muss, gerade Sozialwohnungen. Leider bleibt in vielen Details nicht mehr sonderlich viel Historisches übrig. Das Gängeviertel ist, das sagte ich ja auch schon, ein Ort, an dem sehr viel gearbeitet wird. Wir haben enorm viele Ateliers. Hier mal so ein Beispiel von das, was auch manchmal als Social Design bezeichnet wird, von N55, Till Wolfer. Die bauen diese Lastenfahrräder, verwenden möglichst viele Teile, die wir alle im Supermarkt, im Baumarkt kaufen können oder halt eben im Fahrradladen. Und dann haben sie so eine Open Source Bauanleitung für diese Dinger und wollen auch so die Stadt quasi resilienter machen, indem sie es den Menschen ermöglichen, im Selbstbau und günstiger an umweltfreundliche Verkehrsmittel zu kommen. Und künstlerische Produktion ist natürlich auch ein Riesenthema. Das war eben halt eben hier die Vorbereitung für eine Ausstellung von Darko Caramello. Auch eine Sache, auf die ich gerne hinweise. Wir haben jede Menge Künstler und Künstlerinnen, für die das Gängeviertel auch ein Experimentierraum ist, die da anfangen, sich ausprobieren, die mittlerweile Karriere machen. Die werden auch wirklich durchgereicht in Deutschland, gerade in diesem Zusammenhang mit Stadtaktivismus. Als Gängeviertel wird oft zu uns gesagt, Kunst ist ja bei euch eigentlich selten auf einem hohen Niveau praktiziert. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen, die sozusagen gestartet sind in dem Experimentier- und Möglichkeitsraum Gängeviertel, nicht mit einem Aufkleber auf der Stirn rumlaufen, ich komme aus dem Gängeviertel, sondern dieser Zusammenhang einfach oft nicht hergestellt wird und soll es ja auch nicht unbedingt. wie gesagt, es soll ja eine Startbasis sein. Hier diese Zeichnung habe ich nochmal mit reingenommen, um jetzt diese 12 Häuser nochmal zu sehen. Die ist nicht von mir, die ist aus einer Publikation. Raumunternehmen heißt die, von Klaus Overmeier, der ist Prof an der Uni Wuppertal. Der hat das herausgegeben. Ich gebe das einfach mal rum. So, falls es zu langweilig wird. Und in die Richtung gebe ich nochmal das Buch, was wir selber herausgegeben haben. Besonders schön finde ich diese Darstellung, wo sie das mal so rausgelöst haben und diesen Mikrokosmos Gängeviertel mal so ein bisschen versucht haben zu fassen. Auch lustig ist, diese Skizze ist jetzt 2 Jahre alt, mittlerweile ist wieder alles anders dort. Wir haben das eigentlich komplett mittlerweile wieder durchgetauscht. Haben wir denen damals auch gesagt, dass es nicht so viel Sinn macht, das in einer Skizze festzuhalten. Aber nehmen wir es als exemplarisches Beispiel, wie viele Funktionen dort sich verorten. Aber ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, weil sonst, glaube ich, sprenge ich den Zeitrahmen. Was ist auf jeden Fall zu sagen, gibt zur Raum- und Sozialstruktur des Gängeviertels, dass es einer der Orte ist in Hamburg, in der Hamburger Innenstadt, wo sich Wohnen, Arbeiten und Freizeit an zentraler Stelle der Stadt auf kleinstmöglichem Raum miteinander verbinden. Und allein das schon bedeutet im Sinne der urbanen Resilienz Hamburgs einen Gewinn. Ganz einfach, die Menschen sparen dadurch Wegstrecken ein innerhalb des Viertels. Viele haben dort ihren Arbeitsproduktionsort und auch ihren Wohnraum. Die müssen also nicht vom Wohnstadtteil irgendwie in die Innenstadt fahren oder andersrum, je nachdem man wohnt und arbeitet. Das reduziert den Verkehr, das reduziert auch die Notwendigkeit, Straßen zu bauen. Und das gilt nicht nur für die Menschen jetzt im Gängeviertel, sondern auch drumherum. Mitten in der Hamburger Innenstadt haben wir leider eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass wir doch eine sehr starke Homogenisierung haben der Stadtstruktur oder Nutzungen in Richtung Shopping vor allem und Büronutzungen oder Verwaltung. Nachts werden da eigentlich die Bürgersteige hochgeklappt in dem Teil der Stadt. Es gibt in der Neustadt schon noch einige Bewohner und Bewohnerinnen und die freuen wir uns dann auch gerne abends da mal so grüßen zu können bei uns. Also vom Grundansatz her auch das, wenn wir diese kleinteiligen Strukturen in der Stadt verorten, reduzieren wir einfach Verkehr und auch die Notwendigkeit, entsprechende Infrastrukturen herzustellen. Dann haben wir im Gängeviertel ein ganz intensives Netzwerk der Nachbarschaftshilfe etabliert. Ist ja irgendwie auch logisch. Wir begreifen uns selbst als eine Gemeinschaft. Wir kennen uns alle ziemlich gut. Wir teilen Arbeitsräume, Wohnräume je nach Bedarf. Wir haben auch viele Gemeinschaftsräume etabliert, wie zum Beispiel diese Yuppie-Bar, die ich ja schon als Wohnzimmer bezeichnet habe, was dann nicht nur eine Bar ist, sondern wo dann auch unsere Vollversammlungen mal tagsüber stattfinden. Vielleicht wird auch irgendwie noch was vorbereitet, was es gerade zu tun gibt, oder wenn wir im Außenraum irgendwie was aufbauen wollen, dann wird da drin das halt eben, soweit es geht, vorbereitet. Also das sind ganz multifunktional genutzte Räume, je nach Bedarf. Wir haben eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt als so ein weiteres Beispiel auch. Wir haben eine Bibliothek, wir haben einen Umsonstladen, wo Leute Sachen hingeben können, gar nicht um sie direkt zu tauschen, sondern einfach nur um sie da zu lassen. Irgendjemand kann schon was damit anfangen und nimmt das wieder mit. Das funktioniert total gut. Also das sind so Selbstversorgungsstrukturen. Wir haben eine Food-Kooperative, die sich dort eingerichtet hat, die dann Bioprodukte von Höfen aus dem Umland in großer Menge günstiger kaufen, als wir das im Bioladen erwerben können und so auch Leuten mit einem geringeren Einkommen nachhaltig produzierte und gesunde Produkte zugänglich machen. Das Sharing von Werkzeugen und Alltagsgegenständen aller Art ist sowieso etabliert. Auch Jobs werden geteilt im Gängeviertel. Und wir haben das Ganze regeln und organisieren wir über den internen Verteiler, so heißt das bei uns. Das ist einfach nur ein E-Mail-Verteiler mit vielen 100 Menschen, die in der Initiative aktiv sind oder aktiv waren. Da geht ganz viel nerviger Kram drüber. Aber dann gibt es das ganz tolle Orakel. Das schreiben wir dann immer vorne in den Betreff. Wenn irgendjemand etwas sucht, von dem er oder sie glauben, das gibt es irgendwie vielleicht gar nicht, probiert man es beim Orakel, es gibt es. Das Gängeviertel ist dann genau in so einer Größe, dass es eigentlich fast alles um ein paar Ecken herum beschaffen kann, beziehungsweise die Menschen dort, was halt eben gebraucht wird. Und das basiert dann nicht auf einer Mietleistung oder so, sondern es wird dann halt eben einfach weitergegeben. Und genauso ist es mit Jobs angeboten oder dass man sagt, hier, ich habe gerade einen Job da und da, ich kann aber nur den einen Tag, wer springt den anderen Tag ein, und genauso ist das auch mit den Autos und so weiter. Und gerade das mit den Autos finde ich interessant, ich selbst habe auch ein kleines Auto und ich habe das bei Tamika angemeldet, vielleicht kennen manche diese Plattform, das wird irgendwie fast nie in Anspruch genommen, aber im Gängeviertel kann ich, bitte?
Wie heißt
das? Tamika, T-A-M-Y-C-A, nehme ich mal an. Okay, vielleicht ist auch einfach die Plattform zu unbekannt. Es ist angeblich eine der größten Carsharing-Plattformen. Ich kriege da fast nie eine Nachfrage. Im Gängeviertel kann ich andauernd mein Auto verleihen. Und das finde ich also für mich ganz interessant, weil es irgendwie doch zeigt, wie diese Möglichkeiten, die das Internet bietet, auch auf Ebene der Kommunikation und gerade im Sharing, dann vor allem besonders gut funktionieren, wenn sie das mit so einer kleinteiligen Raum- und Sozialstruktur verbindet, weil die Leute dort vertrauen sich natürlich auch, da ist so ein Auto viel schneller mal verliehen, als wenn ich bei Tamika erstmal einen Vertrag abschließen muss mit einem Fremden und so. Also ich will nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, aber ich will sagen, dass gerade diese Wechselwirkung mit so einer kleinräumigen Sozial- und Raumstruktur extrem gut funktioniert. Und das geht noch in andere Bereiche rein, zum Beispiel auch im Bereich der Energieversorgung. Wir sind dafür, dass wir eine lokale Energieversorgung für das Gängviertel installieren, Stichwort Blockheizkraftwerk. Da kämpfen wir auch sehr drum. Im Sanierungsprozess ist leider vorgesehen, dass wir Gasthermen bekommen, was also wirklich eher so eine 70er-Jahre-Technologie ist, also auch wenn die heute effizienter sind als damals. Blockheizkraftwerk geht davon aus, wir haben ein eigenes Kraftwerk inmitten des Viertels, was Wärme produziert und der Strom, der dabei quasi als Abfallprodukt existiert, auch vor Ort verbraucht wird. Dafür brauchen wir allerdings so ein Nahwärmenetz. Das haben wir gerade versucht, im letzten Jahr ein Modell mit der BSU, der Behörde für Stadtentwicklung, zu entwickeln, dass das umgesetzt werden wird. Jetzt haben wir gerade vorgestern erfahren, dass das alles nicht geht, weil das Förderprogramm nicht maßgeschneidert, also nicht passt aufs Gängeviertel. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen es halt einfach selber, indem wir so ein gebrauchtes Ding kaufen. Und unser Plan B ist eine Kooperation mit der Initiative Kebab. Das ist auch eine aus dem Recht auf Stadtnetzwerk. Die machen den Kulturenergiebunker Altona. Und die wollen Hackschnipsel aus der umgebenden Parks dort verbrennen und so auch Wärme und Strom produzieren und suchen noch einen Abnehmer. Mit denen würden wir uns gerne zusammentun, wenn sich das irgendwie machen lässt. Und ich erzähle das, diese Beispiele, weil ich einfach nochmal deutlich machen möchte, wie diese lokalen Strukturen, wo Leute anfangen, selbst irgendwie die Dinge in die Hand zu nehmen, genau der Ansatzpunkt sind, um dieses Konzept der urbanen Resilienz halt eben herzustellen und dass das besonders dann interessant wird, wenn diese Projekte eine gewisse Größe haben, wie das Gängeviertel, das sind immerhin 12 Häuser, und sich mit anderen vernetzen, wie halt eben so einer Bunkerinitiative, die dort einfach ein Energiekraftwerk reinbauen möchte. Und das ist genau meine Vision der Stadt. Dass das alles möglich wird, braucht natürlich auch Organisations- und Strukturierungsformen. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben uns für das Modell der Genossenschaft entschieden. Das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Genossenschaftsprinzip ist folgendes. Jeder gibt Geld in einen großen Topf rein. Das bleibt aber das Geld der Person. Sie stellt es nur zur Verfügung. Und das ist oft gekoppelt an die Flächen, die genutzt werden, also anteilig. Bei uns ist es so, ein Anteil kostet 500 Euro und für 10 Quadratmeter sanierter Fläche, die ich nutzen möchte, muss ich einen Anteil kaufen. Und mit diesem Geld kann halt die Genossenschaft einfach arbeiten, die Selbstverwaltung gewährleisten. Und das ist eigentlich ein Modell, was ungefähr seit knapp 150 Jahren in Deutschland eigentlich auch etabliert ist und nicht nur in Deutschland. Wir haben uns auch erlaubt, diese kleinen Flyer hier auszulegen. Das Besondere an unserer Genossenschaft ist, es sind halt nicht nur die Menschen da drin, die dort Flächen nutzen, sondern wir sind angewiesen auf extrem viele Unterstützer und Unterstützerinnen von außerhalb, die auch sich daran beteiligen, an dieser Idee. Und da sehen wir eigentlich so, dass diese Idee vom Gängeviertel als einem offenen Raum sich auch in der Struktur widerspiegelt, wo wir sagen, hey, wir nehmen da viele Menschen mit ein, die dann auch mitentscheiden können, denn wir müssen einmal im Jahr eine Generalversammlung machen, da können halt alle Genossinnen und Genossinnen mitreden, die das möchten. Und das Schöne ist auch, unabhängig von den gezeichneten Anteilen, jede Person hat eine Stimme. Also es ist ein Modell, wo es auch eine sehr starke Gleichberechtigung gibt der Menschen, die sich da einbringen. Großer Unterschied zur Aktiengesellschaft, wo das ja gekoppelt ist an das Geld, was ich einbringe. So. Was hat das Ganze mit Arbeit zu tun? Ich kürze jetzt mal ab, das macht alles sau viel Arbeit. Selbstorganisation ist sehr viel, gibt sehr viel zu tun und wir machen das alles weitestgehend unbezahlt. Das ist die große Ausnahme, dass Leute Geld dafür bekommen. An ein paar Stellen geht es nicht anders, aber auch das ist nicht viel. Und ich denke, das muss man halt eben einfach auch wertschätzen. Das ist ja auch so ein Schlagwort hier auf diesem Kongress, dieses ehrenamtliche Engagement, was Menschen dort im Gängeviertel aufbringen. für die Stadt letztendlich auch, also beziehungsweise für ihre Idee, Stadt anders zu gestalten und zu entwickeln. Für sie selber, das darf man natürlich auch nicht unterschlagen, ist daran natürlich auch die eine oder andere Erwartung geknüpft. Also ich denke, man kann sagen, dass die Menschen, die sich im Gängeviertel einbringen, keine Lust auf Erwerbsarbeit haben, wie wir sie kennen, traditionell mit Vollanstellung und festen Arbeitszeiten, sondern dass dort genau das Protagonisten sind dieser entgrenzten, flexibleren Arbeitsverhältnisse, wie sie ja eigentlich auch Anstoß für den Kongress sind, auf dem wir hier heute sind, dass viele von denen leider in sehr prekären Verhältnissen tätig sind. Und das betrifft nicht nur die Künstler und Kulturschaffenden, das betrifft auch viele Handwerker und Handwerkerinnen, die wir haben, oder Menschen aus anderen Professionen. Ich selbst bin Architekt und Stadtplaner und kann mich da eigentlich auch nicht hundertprozentig ausschließen. Und wir alle aber auch mit unserem Engagement im Gängeviertel das Ziel verfolgen, uns auch eine verlässlichere Lebensgrundlage aufzustellen, indem wir einfach sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht für einen Arbeitgeber oder ich zahle jetzt nicht Miete an irgendein Immobilienunternehmen, was mir einen Raum vermietet, sondern das geht an die Genossenschaft, in der ich selbst Mitglied bin, und ich kann dann auch selbst mit darüber entscheiden, was eigentlich mit dem Geld passiert, was ich da monatlich abdrücke. Genau. Und ich habe jetzt noch 15 Minuten, die wir letztendlich auch für die Diskussion nutzen möchten. Stimmt das? Wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Aber weil ich versprochen habe, will ich jetzt noch mal kurz ein anderes Objekt zeigen, das wir in Kooperation mit der Hamburg Kreativgesellschaft gerade in Betrieb genommen haben. Das ist die alte Bahnmeisterei im Oberhafen, ein auch wunderschönes Gebäude. Und wir haben das gemacht, weil wir aus der Fabrik raus mussten, weil die jetzt in der Sanierung ist. Wir haben uns überlegt, ob wir das überhaupt machen möchten, weil wir haben ja schließlich genug zu tun. Als uns dann aber aufgefallen ist, dass die alte Bahnmeisterei, so heißt ja dieses Gebäude, abgekürzt ABM ist, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, konnten wir es uns nicht verkneifen, das zu machen, und finden es aber auch ganz gut, dass wir weiterhin einen Tätigkeitsort haben, wo wir als Kollektiv praktizieren können. Wir hatten auch die Befürchtung, dass wir uns eventuell zerteilen, wenn jetzt alle irgendwie woanders hingehen in der Stadt und sich provisorische Räume eröffnen, Zwischennutzungen. Das Interessante daran, ich will es nur ganz kurz sagen, weil ich es auch Egbert Rühl gesagt habe, dass ich es mache, also hier ist die ABM und das ist der Oberhafen, das wird das neue Kunst- und Kulturquartier Hamburgs, beziehungsweise ist gerade dabei, das ist ein Teil der Hafen City, man sieht das hier, da steht mittlerweile schon sehr viel mehr, das ist die Hafen City Universität und also eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Und diesen Teil entwickelt die Kreativgesellschaft derzeit und wir sind da gerade als Zwischennutzung so eine Art Zugpferd oder Lokomotive, mal zu schauen, wie sich das entwickeln lässt, und sind da gerade guter Dinge. Im Moment wird das Gebäude umgebaut, wir müssen natürlich erstmal ganz viel machen, und auch das ist wieder getrieben und durch die Eigenleistung der Leute, getragen vom Gängeviertel e.V., wird da gerade in Selbstleistung, werden da Wände gezogen und die ganzen Anforderungen an Brandschutz und was da so zu tun ist, hergestellt. Und ganz kurz noch, auch ein Projekt vom Gängeviertel e.V., das ist der Leerstandsmelder, den haben wir damals gestartet, 2010, den ich auch sehr stark betreue, um einfach nur mal mit dem Humbug sozusagen aufzuhören, dass es keinen Platz gäbe für alternative Projekte oder selbstbestimmte Projekte von Bürgern und Bürgerinnen in der Stadt. Denn wenn man sich Hamburg anguckt, dann sind das die eingetragenen Leerstände, die wir dort haben. Nicht wenige davon sind aus spekulativen Gründen, aber Leerstand hat ganz viele Ursachen, das kann man nicht so ohne weiteres über einen Kamm scheren. Was ich mit diesem Bild einfach nur zeigen möchte, Platz ist genug da, um auch, sage ich mal, den Ideen, der Schaffenskraft und dem Tatendrang von den Menschen, die in der Stadt wohnen, Raum zu geben. Und das könnte man, wenn man es denn schlau macht und das auch zulässt, zu einer resilienten Umgestaltung oder Weiterentwicklung unserer Städte nutzen. Und an der Stelle sage ich dann Dankeschön, soweit erstmal von mir der Input. Und dann haben wir jetzt noch ungefähr 10 Minuten Zeit für Rückfragen oder Diskussionen.
Ich gehe einfach von vorne.
Ja, ich wollte sagen, also du hast es, glaube ich, vorhin auch kurz erwähnt, ob du nicht noch ein paar Sätze zum Lebens- und vor allem Arbeitsalltag sagst, weil ich sozusagen ein bisschen das auch kenne und das total spannend finde, wie das funktioniert, wie viel Arbeitszeit man einzahlt auf sozusagen. Also das
Okay, vielleicht sammle ich erstmal ein bisschen, dann kann ich vielleicht Sachen zusammen beantworten. Ja?
Ich würde gerne einfach ein paar konkrete Beispiele zum Thema Jobsharing, was du vorhin
hast. Ja. Okay.
Die Frage zu dem zweiten, zu dem in dem Hafenviertel. Ich bin aus Hamburg, deswegen, aber dass das eine Zwischennutzung ist und das ihr jetzt einzieht, inwieweit habt ihr euch abgesichert, dass dann auch für euch nachhaltig da sozusagen, also nicht, dass ihr da eine Zwischennutzung, ihr habt Aufwertungen gemacht und werdet rausgeschmissen?
Ja, okay. Okay, dann erstmal Stopp, sonst kann ich es mir nicht merken. Merkt ihr euch bitte eure Fragen. Ganz kurz dazu, ich habe ja gesagt, dass was wir da im Oberhafen machen, ist jetzt einfach, während die Fabrik im Gängeviertel saniert wird, das dauert so knapp 2 Jahre, brauchten wir einen Ort und dann ist die Fabrik fertig und dann wollen wir dahin zurückgehen, größtenteils. Es kommen so langsam aber auch Ideen auf, vielleicht auch mit einigen Nutzungen dort im Oberhafen zu bleiben. Und wir haben damals auch eine Option mit im Vertrag ausgehandelt, dass das dann auch möglich ist. Also wir sind sehr sensibel für diese typische Problematik zwischen Nutzung, Aufwertung und dann wieder raus und so und sind da entsprechend kritisch umgegangen und müssen halt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir sind da gerade noch am Anfang und wissen selbst noch nicht so genau, was wir da wollen. Was wolltest du?
Jobsharing,
genau. Das ist ganz einfach. Das ist zum Beispiel auch im Oberhafen, um einfach mal da direkt bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es viele Betriebe, auch Handwerksbetriebe, die brauchen immer mal wieder Hilfe, was weiß ich, irgendwo was aufbauen, Tischler arbeiten oder sonst was. Die schreiben dann zum Beispiel gerne mal an den internen Verteiler, wer denn irgendwie Zeit hat oder gerade auch Geld braucht und da mitmachen möchte. Und dann melden sich ein paar Leute und dann wird das halt eben auch so verteilt. Also ist dann nicht der Erste, der ruft, kriegt es dann oder so, ne? Sondern dann versucht man das halt eben einfach zu verteilen oder man sagt auch, ich alleine schaffe es nicht, aber wir sind dann zu dritt und wir teilen uns das einfach. Also das ist eigentlich das naheliegendste der Welt, es gibt eine Aufgabe und man kennt ein paar Leute und stimmt sich ab und schaut, wie man die bewältigen kann. So, also es sind ganz flache Strukturen, die es dort gibt. Und zu dem Arbeitsalltag im Gängeviertel ist es halt eben einfach so, dass wir sagen, okay, alle, die dort Räume nutzen, sind quasi verpflichtet, aber nicht im Sinne, dass die jetzt einen Vertrag unterschrieben hätten, sondern mehr auf so einer sozialen Ebene sich auch zu engagieren. Und das kann dann bedeuten, ich betreue meine Veranstaltung, ich mache eine Barschicht, ich bringe mich ein in den vielen Strukturen und Arbeitsgruppen, die wir haben. Also sprich, wo ich was quasi von dem Kollektiv, von dem Viertel, von dem Ort auch habe und ich gebe was zurück von meinen eigenen Fähigkeiten. Aber es ist natürlich auch so, dass diese Räume, die wir dort haben, genutzt werden für eigene Projekte. Also wenn jemand eine Kulisse bauen will, was nähen muss, was schneidern muss und so, dann findet man Räume im Gängeviertel, wie die zu nutzen sind und tut sich da auch oft zusammen. Also wenn ich ein Problem habe oder so, vielleicht auch ein konstruktives, dann ja, frage ich halt eben auch einfach mal so die Leute und das Know-how zapfe ich dann an, was ich da habe im Gängeviertel, um dieses Problem dann auch zu lösen. Also eigentlich kann ich auch sagen, wieder nur das Naheliegendste der Welt, was allerdings in unseren zunehmend professionalisierten und spezialisierten Strukturen irgendwie eigentlich immer sehr schwierig wird, ne? Weil ich meine, in meiner Profession als Architekt und Stadtplaner kenne ich das sehr, sehr gut, dass da kommt also so viele Experten, so, das kann man gar nicht glauben, wie es das gibt für jedes Detail, die dann allerdings auch zu Rate gezogen werden müssen, sonst kriege ich da gar keine Genehmigung für. Ne? Und im Gängeviertel ist es halt eher so, dass man versucht, Wissen zusammenzubringen und in einer gemeinsamen Arbeit auch quasi sich gegenseitig fortzubilden, also Wissen auch weiterzugeben und auch, das ist jetzt nicht der Selbstzweck, aber das passiert nebenbei, dann eben auch einfach dieser unsäglichen Spezialisierung wird dann auch ein bisschen entgegengewirkt. Also so viel, wie ich gelernt habe in Bereichen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mich da mal befasse in den letzten 6 Jahren, also erschlägt mich immer wieder oder überrascht mich sehr. Warte mal, du?
Ja, mich würde interessieren, wie die Altersstruktur aussieht in dem Viertel und auch wie ihr die Versammlung und auch alle möglichen verschiedenen Anfragen und so weiter moderiert.
Okay. Das sind ja jetzt schon wieder viele Fragen, deswegen erstmal dazu. Altersstruktur, also die, ich würde mal sagen, die meisten sind ganz klar zwischen 20 und 35. Uns wird oft vorgeworfen, wir seien so ein Studiprojekt und die Leute sind dann nur kurz und sind dann wieder weg. Das kann ich explizit sagen, ist nicht so. Wir haben auch sehr viele Ältere dort. Wir haben auch Menschen über 60 zum Beispiel dort, die jetzt gerade auch in die ersten fertig sanierten Häuser, da steht die Belegung, die dort einziehen, auch mit ihrer Familie und so. Und wir sind sehr froh, dass das funktioniert, denn diese so ein Tummelbecken oder Zoo von so nur jungen Kreativen und Kulturschaffenden hatten. Das war eigentlich für uns auch immer eine Schreckensvision und würde auch wohl nicht funktionieren. Also das ist schon, ich sage mal, relativ heterogen. Ja?
Dieses Wir würde mich nochmal interessieren. Also wie ist das definiert? Und wie offen ist das? Habt ihr irgendwann zugemacht?
Genau, das kann ich prima beantworten. Das knüpft ja an deine nächste Frage an. Für uns ein ganz wichtiges Gremium, eine ganz wichtige Einrichtung ist die Vollversammlung. Die findet jeden Mittwochabend um 19 Uhr im Gangviertel statt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Die ist nämlich komplett offen und auch unser wichtigster Andockpunkt für Leute, die sich einbringen wollen. Wer da dreimal war, kann auch mitentscheiden bei Entscheidungen. Und das ist für viele so das Sprungbrett ins Gängeviertel, um sich dort einzufinden. Und für uns halt eben auch ganz wichtig, dass wir immer wieder in einem offenen Kreis Grundsatzfragen diskutieren, weil dieses Wir soll halt eben nie ein Closed Shop werden. Natürlich haben wir im Verein, der hat natürlich auch einen Vereinsvorstand und Vereinsmitglieder, und wir haben die Genossenschaft, die hat einen Vorstand und einen Aufsichtsrat und natürlich auch Genossen und Genossinnen. Also da haben wir schon, sage ich mal, klare Strukturen, die aber auch anschlussfähig sind. Also ich kann Vereinsmitglied werden, ich kann Genossenschaftsmitglied werden, wie das so ist. Und vor allem diese Gremien tagen auch in den allerseltensten Fällen nur in extremen Situationen geschlossen. Meistens kann sich da auch jeder und jede dazusetzen, die das interessiert. Gleich.
Eine Frage, da noch nicht so viele Ältere dort sind, gibt es Überlegungen, wie man damit umgeht, wenn die Leute älter werden und vielleicht nicht können, außer der normalen, den repräsentierten Pflegeeinrichtungen?
Schöne Frage, habe ich auch gerade vergessen, darauf einzugehen. Was auch ein wichtiger Aspekt und Motivation ist der Menschen im Gängeviertel, ist, dass diese Gemeinschaft ihnen auch hilft, so ihren Alltag zu bewältigen. Ne? Also gerade bei den Anforderungen, die wir auch haben, auch gerade durch die Arbeitswelt, dann habe ich noch Kinderbetreuung zu leisten und so. Das funktioniert natürlich auch sehr gut im Gängeviertel, dass man seine Kids dann mal abgibt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wenn sich das weiterentwickelt, es dann halt weniger um die Kinder geht, sondern vielleicht um die Altenbetreuung, also wo man sich gegenseitig hilft. Das würde ich mir sehr wünschen, dass sich das so entwickelt, aber das kann ich ganz klar sagen, da sind wir noch nicht. So, also dafür sind wir dann doch im Durchschnitt zu jung. Aber auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man den demografischen Wandel und die Folgen, die daraus resultieren, als eine Krise begreift, denke ich, ist eine Antwort darauf auf jeden Fall auch diese lokal organisierte Selbsthilfe in sozialen Netzwerken als Gegenentwurf zu diesem Altersheim, wo die Leute halt eben abgestellt werden mit einer Pflegeversicherung, die dann noch drei Pflegestufen kennt, ne, und wo die Leute dann quasi komplett ausgegrenzt, naja, ihr wisst es schon, verwaltet werden.
Naja, wäre ja so eine Überlegung, um einen Art geriatrischen Prozess zu machen.
Genau, ja, genau. Dazu kann ich auch nur sagen, wir lernen im Laufen. Ne? Also je nach Notwendigkeit und Bedarf versuchen wir Lösungen zu finden und dabei immer uns die Offenheit und Anpassungsfähigkeit zu bewahren, um dann halt auch auf sowas reagieren zu können. Ja, dann du.
Ihr probiert es ja jetzt eigentlich in einem relativ kleinen Rahmen aus. Seht ihr das denn als Vorbild für eine ganz städtische Ebene, weil, also außerdem hast du ja erwähnt, dass du der Meinung seid, dass die Infrastruktur auch zum Teil wegfällt. Wenn man das Ganze auf einer ganz städtischen Ebene betrachtet, muss man ja wieder die kleinen Komplexe eigentlich miteinander verknüpfen, weil wenn du die Innenstadt ansprichst und sagst, es ist eine sehr in der Nutzung viel zu homogenisiert, trifft es natürlich zu, aber wenn man lauter unterschiedliche kleine Komplexe hat, wird es nicht in diesen Stadtvierteln oder Komplexen so in den sozialen Verfügungen mobilisiert? Also mobil?
Ich glaube, ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Ich fange einfach mal an zu antworten und wenn das total daneben geht, dann hakst du bitte einfach ein. Also klar brauchst du eine Vernetzung dieser Orte, das hatte ich ja auch gesagt und wir haben ja heute von Jeremy Rifkin auch gehört, dass das sowieso ongoing ist, ne? Also dass wir diese Tendenz zur Smart City haben und so. Was ich ganz wichtig dabei finde, ist halt eben, dass da jetzt nicht eine neue, komplett zentralisierte Infrastruktur entsteht, sondern dass wir möglichst eine dezentrale Struktur bekommen. Aber natürlich brauchen wir Strukturen, nur diese kleinräumig organisierten Teilstrukturen sind halt eben viel weniger anfälliger als ein riesengroßes System, was die ganze Stadt überspannt. Ne? Und natürlich brauchen wir neue Arten der Vernetzung, die allerdings gerade im digitalen Bereich halt eben gar nicht, meine Zeit ist zu Ende, so material- und ressourcenintensiv sind, um sie herzustellen. Also ich mache jetzt Schluss und ich will noch ganz kurz versuchen, wenigstens zu antworten, um niemanden jetzt abzuhalten.
Ich weiß nicht genau, ob das schon gesagt ist, aber mich würde interessieren, wie viele Leute damit machen in den Vereinen,
okay,
der Genossenschaften.
Okay, also das können wir selbst immer schwer beantworten, wir wissen es selbst nicht so genau, aber wir sind so ungefähr ein Paterkern von 80 bis 100 Leuten. Ich würde mal sagen, so ungefähr 200 bis 250 Aktive im Viertel und unsere Sympathisanten und Unterstützung, I don't know, es sind viele, viele. So, und du dann noch. Okay, alles klar. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank und dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß hier.
Thank you.